Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag über das interessante Thema: Kommt der Weltuntergang am 21. Dezember 2012? Also, wir fragen uns, ob das der letzte Sommer war, den wir erlebt haben. Und er war so schön, nicht wahr? Hier sehen Sie die Maya-Ruinen in Palenque, Mexiko. Das sind Zeugen einer Hochkultur der Indianer in Mittelamerika. Und nun wird ja behauptet und wird verbreitet über Medienberichte und übers Internet. 2009 kam ja auch ein Film ins Kino, der Millionen gebracht hat. Der Maya-Kalender endet am 21. Dezember 2012 und daraus könnte man ableiten, dass eine Katastrophe über diese Welt kommt an diesem Tag, wenn nicht sogar der Weltuntergang. Nun, man muss einfach ein bisschen kritische Fragen stellen bei solchen Dingen. Da wie gesagt, der Maya-Kalender endet. Muss man fragen, endet der Maya-Kalender wirklich am 21.12.2012? Es ist ja sowieso komisch. Kann ein Kalender enden? Wann würde denn unser gregorianischer Kalender enden? Man kann doch immer weiterzählen. Ein Kalender endet doch gar nicht. Es ist schon so eigenartig. Da muss man sofort reagieren und sagen, aber wie geht das? Der Maya-Kalender soll enden. Ein Kalender endet doch nicht einfach so. Und es ist auch tatsächlich so, der Maya-Kalender endet nicht am 21.12.2012. Das ist gar nicht wahr. Es ist so, die alten Maya-Indianer hatten drei Kalender, die sie parallel führten. Einen religiösen Kalender, einen zivilen und einen Langzeitkalender. Und der ist besonders interessant. Und um den schnell kennenzulernen, muss man am besten ein Beispiel, ein Datumsbeispiel bringen. König Pakal I. von Palenque, Indianerkönig. Er starb am 28. August 683 nach Christus. Also ziemlich am Anfang des Mittelalters. Im Maya-Kalender, im Langzeitkalender, war dieses Datum 28. August 683 nach Christus folgendes Datum: 9.12.11.5.18. Wie geht das? Die Mayas haben lange Baktun-Perioden gezählt. Und eine Baktun-Periode dauert 144.000 Tage. Also wenn das Datum hier heißt 9.12.11.5.18, dann ist 9 bedeutet 9 Baktun-Perioden. 9 mal 144.000 Tage. Und dann kommen 12 Katun-Perioden. Eine Katun-Periode dauert 7.200 Tage. Und dann, der nächste Punkt, sind 11 Tun-Perioden. Tun-Perioden dauern 360 Tage. Sie entsprechen also dem lunisolaren Jahr, die Mitte zwischen Mond- und Sonnenjahr. Und dann zählt man nicht Monate, sondern Uinal-Perioden. Die dauern 20 Tage. Also hier sind das 5 Uinal-Perioden. Und schließlich 18 Tage. Ja, und es geht dann weiter. 18 und 19. Und dann hätten wir schon wieder eine Uinal-Periode. Ja, so zählt man das. Ab welchem Datum rechneten die Mayas? Sie gingen davon aus, dass die Welt am 13. August 3114 vor Christus erschaffen worden sei. Und ab diesem Datum wird der Langzeitkalender gerechnet. Das bedeutet also umgerechnet, Pakal I. von Palenque starb 1.386.478 Tage nach Erschaffung der Welt. Und zwar nach ihrem Datum. Und nun rechnen wir das Datum um. 21. Dezember 2012, das ergibt im Maya-Kalender 13.00.00. Da haben wir 13 Baktun-Perioden ab Erschaffung der Welt, also 13 mal 144.000 Tage. Und eben an diesem selben Tag 0 Katun-Perioden, 0 Tun-Perioden, 0 Uinal-Perioden, 0 Kin. Also 0 Tage. Ich habe vor einiger Zeit diesen Vortrag gehalten und da kam nachher eine Frau zu mir und die sagte mir, sie hätte Geburtstag am 22. Dezember 2012. Und darum wird sie immer ein bisschen hochgenommen von ihrem bekannten Kreis, eben, dass sie den Geburtstag jetzt nicht mehr erleben würde, weil die Welt vorher untergeht. Übrigens, ein mexikanisches Restaurant macht Reklame, nur noch offen bis am 21.12.2012. Und ein Kollege von mir hat an diesem Restaurant eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob das Restaurant am 22. zu kaufen wäre. Und die haben dann nicht geantwortet. Aber eben zurück zu diesem Vortrag. Die Frau sagte, sie hätte am 22. Geburtstag. Und das wäre dann einfach in diesem Kalender Folgendes. Das wäre dann 13.00.01. Es geht weiter. Also da könnte man das Restaurant dann kaufen. Und das war so speziell, so spaßig. Am gleichen Abend kam auch noch ein Mann und der sagte mir, er hätte am 23. Dezember Geburtstag. Da habe ich das auch noch gerade eingebaut, hier in den Vortrag. Das wäre dann das Datum 13.00.02. Das ist so unsinnig, dass in der ganzen Welt Dinge erzählt werden, der Maya-Kalender Ende. Ich finde das eine schöne Zahl, 13.00.00. Ja, aber mehr nicht. Und die Maya haben auch nicht etwas überliefert, dass dann eben bei den 13 Baktun-Perioden, wenn alles andere auf Null geht, dann würde der Weltuntergang kommen. Oder eine Katastrophe geschehen, haben sie auch nicht überliefert. Es gibt also nicht mal eine solche Maya-Prophetie. Das haben Enthusiasten und Esoteriker haben das erfunden und verkünden das der Welt. Und die Menschheit ist so interessiert, Dinge dieser Art zu hören. Ist fast nicht zu glauben. Nun, wir kennen Ähnliches aus der europäischen Geschichte. Es gab einmal der 31. Dezember 999. Und dann wussten die Leute, am nächsten Tag wechselt das Datum auf den 1.1.1000. Ist auch ein interessantes Datum, aber der Kalender, der christliche Kalender, endete dann nicht. Ist ja klar, es ging ja dann weiter mit 2.1.1000 und so. Aber es ist jetzt Folgendes überliefert. Der burgundische Mönch Rudolfus Glaber wusste vom Jahr 999 Schreckliches zu berichten. Zitat aus einem Artikel von Welt.de. Die Angst der Menschen war so groß wie nie zuvor. Blutrote Kometen drohten am Himmel. Manch einer glaubte, Heere von Teufeln in den Wolken zu erspähen. Weil sich zu dieser Zeit die Geburt unseres Herrn Jesus Christus zum 1000. Mal gejährt hatte, wurden all diese Erscheinungen als Zeichen für den nahen Untergang der Welt genommen. Überall füllten verstörte Christen die Kirchen, verkauften ihr Hab und Gut, bereuten ihre Sünden. Das war ja schon gut, dass sie ihre Sünden bereuten. Aber es gab ja keinen Grund von der Bibel her, an einen Weltuntergang zu glauben. Nirgends wird in der Bibel gesagt, dass 1000 Jahre nach der Geburt Jesu Christi dann der Weltuntergang kommen sollte. Das steht nirgends in der Bibel. Natürlich steht in der Offenbarung, Kapitel 20, etwas vom 1000-jährigen Reich. Aber das ist nicht 1000 Jahre ab der Geburt Christi, sondern wenn Jesus Christus wiederkommt als König, würde er dann das Millennium, das 1000-jährige Reich, aufrichten. Und eben, da kam der 1.1. und 1000, es geschah nichts. Aber wir müssen ja nicht einfach so verächtlich auf die Leute im Mittelalter herunterschauen. Was war denn am 31.12.1999? Erinnern wir uns noch an die Hysterie. Also man wusste, am nächsten Tag kommt der 1.1.2000. Da haben auch Enthusiasten und Esoteriker und so weiter haben von Weltuntergang gesprochen. Und Informatiker, das ist noch eine weitere Gruppe, ja, die haben von einem weltweiten Computercrash gesprochen. Oder von der Möglichkeit mit unabsehbaren Folgen, zum Beispiel Atomkrieg, wenn sich da irgendwelche Atomwaffen dann verselbstständigen würden. Und das natürlich mit einer gewissen Begründung, weil man dummerweise die Computer so erfunden hat im 20. Jahrhundert, dass man eben nicht eine vierstellige Zahl für die Jahre genommen hat, sondern zweistellig. Und wenn es dann plötzlich auf 0,0 geht, ist dann irgendwie dumm. Und Computer werden ja sonst schon allzu oft selbstständig. Oder eben auch nicht mehr. Ja, und da war auch nichts. Und Wir könnten zurückschauen auf die vergangenen 2000 Jahre. Enthusiasten und Leute, die Falschprophetie verbreitet haben, die hat es immer schon gegeben. Und da könnte man denken an das Jahr 156 mit diesem Zungenredner in der heutigen Türkei damals, der angekündigt hat, dass das neue Jerusalem würde herunterkommen. Das war alles Unsinn. Der Mann reiste mit zwei Frauen. Da hätten schon merken sollen, es geht etwas schief. Wenn ein Sektier mit zwei Frauen herumreist, dann muss man sowieso nicht hören. Und das war auch nichts. Und dann kann man Daten erwähnen wie 380, 500, das Jahr 800, 848, wie gesagt 1000, 1169. Und so ging das weiter. Das ist nur eine kleine Auswahl, die ich hier erwähnt habe. Wir kommen dann ins 20. Jahrhundert. 1910, 1925, 1988, 1994, wie gesagt 2000, aber auch schon 2011 war so ein Datum. Und das war alles nichts. Die haben sich immer geirrt. Aber die hatten auch nie handfeste biblische Prophetie als ihre Grundlage. Das muss man betonen. Das war immer äußerst schwach. Jetzt könnte jemand sagen, ja eben, alle, die irgendwie gläubig sind, die haben sich immer geirrt, wenn es um Zukunft geht. Die haben immer solche Dinge angekündigt und es ist nie gekommen. Nie gekommen? Wie war das vor 2000 Jahren? Ein bisschen mehr als 2000 Jahren. Da war in Israel eine solche Hochspannung. Erstes Jahrhundert vor Christus und erstes Jahrhundert nach Christus. Eine so heiße Erwartung. Jetzt kommt der Messias. Der verheißene Erlöser, angekündigt in den Schriften des Alten Testaments von 1. Mose bis Malachi. Und in dieser Zeit kam Jesus Christus. In dieser Zeit kam Jesus Christus. Und das hat man erwartet. Und man muss sich fragen, warum hat man damals so gespannt erwartet, der Messias sollte kommen? Ja, weil das eben so prophezeit war. Im Buch Daniel wird der genaue Zeitpunkt gegeben, wann der Messias kommen würde. In Daniel 9,25 wird gesagt, als Jerusalem in Staub und Asche lag, im 6. Jahrhundert vor Christus, bekommt der Prophet Daniel die Prophetie von dem Moment an, wo ein Erlass ausgeht, Jerusalem wieder aufzubauen. Bis auf den Messias sind 7 und 62 Jahrwochen. Und dann kommt der Messias als Fürst. Nun, das war im Jahr 445 vor Christus, als der Perserkönig Artaxerxes den Juden die Erlaubnis gab, Jerusalem als Stadt wieder aufzubauen. Von da an musste man rechnen. 7 und 62 Jahrwochen. Jetzt muss ich aber noch erklären. Das wären also zusammen 69 Jahrwochen. Eine Jahrwoche, hebräisch Shavua, das ist nicht das gleiche wie eine Cartoon-Periode. Ja? Aber das sind auch Perioden. Eine Shavua im Hebräischen bezeichnet eine Periode von 7 Jahren. Und man muss wissen, die prophetischen Jahre der Bibel dauern 360 Tage. Eben auch da das lunisolare Jahr, wie wir das auch von den Maya hier kennen. Beispiel, Offenbarung 11 spricht über 42 Monate und die werden gleichgesetzt 1260 Tage. Ja, dann ist ein Monat streng gerechnet mit 30 Tagen, mal 12, 360. Das prophetische Jahr, 360 Tage. Gut, jetzt können wir das umrechnen. 69 Jahrwochen entsprechen also 69 mal 7 mal 360 Tage. Das sind 173.880 Tage. Nun, wann ist Jesus Christus als Fürst aufgetreten in Israel? Das war am Palmsonntag, 5 Tage vor der Kreuzigung, als er triumphal nach Jerusalem auf dem Esel einritt und die Volksmenge ihn begrüßte mit Baruch haba b'shem Adonai. Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Und das war umgerechnet, das hat ja der Chef von Scotland Yard im 19. Jahrhundert, Sir Robert Anderson, in Zusammenarbeit mit namhaften Astronomen des Königlichen Observatoriums in Greenwich so schön gemacht. Und er kam da auf den 6. April 32 nach Christus. Nun, der Erlass wurde gegeben im Monat Nissan. Das ist März, April 445 vor Christus. Und diese 173.880 Tage passen genau rein vom 14. März bis 445 vor Christus bis 6. April 32 nach Christus. Und damit ist übrigens der 14. März war gleich der Jahresbeginn, 1. Nissan, 445 vor Christus. Das hat sich auf den Tag genau erfüllt. Aber das ist nur eine Prophezeiung, die Jesus Christus erfüllt hat, von über 300 Aussagen im Alten Testament. Das gibt es in keiner Religion. Wenn Sie in Thailand mit den Buddhisten sprechen, die werden Ihnen keine solche Prophezeiungen über Buddha vorbringen. Und wenn man in Ägypten mit Muslimen spricht, die werden keine solchen Prophezeiungen vorbringen über Muhammad. Das gibt es nur in der Bibel. Aber eben, wenn jemand sagt, das war ja schon immer falsch, dann muss man sagen, natürlich, überall da, wo man prophezeit hat, aber ohne die Bibel wirklich zur Grundlage zu haben. Aber da, wo man die Bibel als Grundlage hatte, da hat es funktioniert. Ja, jetzt wäre eigentlich der Vortrag vorbei. Sie sehen, für einmal bin ich ganz kurz gewesen. Aber ich habe gedacht, es wäre auch nicht so schön, wenn Sie jetzt schon wieder gehen müssten. Natürlich, es gibt noch einen Apéro, aber trotzdem, ich hänge doch mal noch etwas anderes an als Kontrast zu dieser Katastrophe. Also Sie sehen, was wir in einer halben Stunde jetzt abgehandelt haben, war einfach, um kurz zu zeigen, dass die ganze Sache mit dem Maya-Kalender nichts wert ist. Und die Welt beschäftigt sich mit diesem Thema. Aber wenn man mit den Leuten spricht über biblische Prophetie, die meisten Leute wissen gar nicht, was in der Bibel steht. Sie sagen nur, die Bibel sei falsch. Aber die wissen nicht, was drin steht, die meisten Leute. Und schauen wir mal jetzt, wie Jesus Christus prophezeit hat. Es wurde ja erwähnt am Anfang, das neue Buch von mir, Leben wir wirklich in der Endzeit? Und der Untertitel heißt 175 erfüllte Prophezeiungen. Mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen. Und da behandle ich das, was die Bibel sagt über Endzeit und was sich davon schon wörtlich erfüllt hat. Aber nicht einfach zwei, drei Prophezeiungen, sondern mehr als 175 einzelne Punkte. Und die müssen alle miteinander zusammenstimmen und alle in der gleichen Epoche stattfinden. Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung geht das nicht. Wenn jemand sagt, das ist Zufall, das geht gar nicht. Das ist völlig absurd. Aber schauen wir jetzt mal einige dieser Prophezeiungen an. In der Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Hier sind Sie in den Ölberg, östlich vom Tempelberg in Ostjerusalem. Dort hat Jesus Christus in der Woche, am Dienstag vor Karfreitag, Fragen seiner Jünger über die Endzeit beantwortet. Und sie haben zwei Fragen über die Endzeit gestellt. Erstens, was ist das Zeichen der Endzeit? Sie können darüber nachlesen in der Bibel, in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21. Das sind drei parallele Kapitel. Also die Frage, was ist das Zeichen der Endzeit, das finden Sie in Matthäus 24, Vers 3 und in Markus 13, Vers 4. Eine zweite Frage war, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Steht auch in Matthäus und in Markus. Also zwei Fragen und Jesus Christus gibt dann in der Endzeitrede auf dem Ölberg Antwort auf diese Fragen. Aber es ist, wie so oft, er beantwortet mehr, als man fragt. Also wie gesagt, es gibt drei Berichte und die ergänzen sich gegenseitig. Jetzt muss ich aber noch erklären, was Endzeit bedeutet. Da muss man die biblische Geschichtsschau verstehen. Nicht wahr? Der Messias, der verheißene Erlöser, angekündigt im Alten Testament, sollte kommen. Aber zweimal. Ein erstes Mal sollte er kommen als der leidende Messias, der für unsere Sünden stellvertretend sterben würde. Der Gerechte für uns, die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und viel später sollte er ein zweites Mal kommen als der herrschende Messias, um alle Probleme in dieser Welt zu lösen und Frieden zu bringen. Also Sie verstehen, Probleme, alle wirtschaftlichen, sozialen, militärischen Probleme, politischen Probleme, alles lösen. So müssen wir also diese zwei Kommen unterscheiden. Und die Bibel macht klar, zwischen diesen beiden Erscheinungen liegt eine ganz lange Zeitepoche. Und wir haben gesehen, der leidende Messias sollte kommen, 173.880 Tage nach dem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems im Jahr 445 vor Christus. Und das hat sich da erfüllt. Aber die Jünger fragen nun, wie ist das jetzt mit deiner Wiederkunft? Was ist das Zeichen der Endzeit? Und sie sehen, die Endzeit, das ist nicht der Weltuntergang, sondern die Endzeit ist einfach das Ende dieser langen Periode zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. So einfach ist das. Das ist Endzeit. Und jetzt ganz wichtig. Die Propheten schon im Alten Testament haben vorausgesagt, wenn der Messias kommt, das erste Mal, um zu leiden, wird die Masse seines eigenen Volkes ihn nicht annehmen, sondern verwerfen. Nur ein Überrest würde ihn annehmen. Die Masse würde ihn ablehnen. Und als Folge davon würde das jüdische Volk aus seinem eigenen Land herausgerissen werden und alle Völker der Welt zerstreut werden. Und genau das ist geschehen. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer die Hauptstadt der Juden, Jerusalem, und auch den Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Und in einem jahrhundertedauernden Prozess wurde von da an das jüdische Volk über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut. Und sie wurden staatenlos und haben so ihr Land verloren. Aber die Propheten haben auch vorausgesagt, in der Endzeit, das heißt in der Epoche, bevor der Messias zum zweiten Mal kommt, wird das jüdische Volk aus aller Welt wieder zurückkehren ins Land der Vorfahren und den Staat wieder gründen. Und sie würden das Land, das in der Zwischenzeit eine Wüste geworden ist, wieder fruchtbar machen und es würde aufblühen. Und die umliegenden Völker würden versuchen, sie auszurotten. Und jetzt könnte ich so weiterfahren mit über 175 Prophezeiungen, die sich in unserer Zeit schon erfüllt haben. Und, nicht wahr, die Juden begannen wieder in Massen zurückzukehren ins Land der Vorfahren ab dem Jahr 1882. Das war aus Russland, da hat das begonnen, als Zar Alexander III. Ermordet worden war. 1881 gab es eine furchtbare Judenverfolgung und da sagten sich Tausende von Juden, jetzt gehen wir. Und die gingen ins Land der Vorfahren zurück. Und danach kam eine zweite Welle, eine dritte Welle, eine vierte Welle, eine fünfte Welle. Und so sind über 3 Millionen Juden zurückgekehrt aus aller Welt, aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern. Und wir sind Augenzeugen davon. Also dieses Schema müssen Sie sich gut merken. Dann versteht man, was Endzeit ist. Jetzt möchte ich das auch noch kurz zeigen, wie konkret die Bibel das beschreibt. In 5. Mose 28, Vers 63, da hatte Mose schon im Jahr 1566 vor Christus vorausgesagt, wie die Juden einmal zerstreut werden. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Ich war das Ende der Erde, das ist da, wo das extremste Festland der Erde aufhört, von Israel aus gesehen. Ja, also wenn man nach San Francisco geht, dann ist man so ziemlich am Ende der Welt, denn nachher kommt man ja wieder zurück nach Israel. Ja, irgendwo ist man fertig, ja. Oder in die andere Richtung können sie nach Thailand, die Philippinen oder nach China gehen. Und die Juden sind wirklich überall hin zerstreut worden. Nach China, nach Thailand, nach Australien, nach Südafrika, in die ganze Welt. Das hat sich so erfüllt. Und Sie sehen, das ist Klartext, diese Prophetie. Und jetzt, wie sieht das aus mit der Rückkehr? Da möchte ich auch nur ein Beispiel bringen. Im 6. Jahrhundert vor Christus, also bevor die Juden weltweit zerstreut worden waren, hat Hesekiel vorausgesagt, dass die Juden in der Endzeit gesammelt werden. Gott spricht in Hesekiel 36, 24, und ich werde euch aus den Nationen holen, euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und wir sind jetzt Augenzeugen. Und Sie sehen, das ist Klartext. Das ist nicht irgendwie symbolisch. So wie, nicht wahr, wenn man über Prophetie spricht, kommen die Leute und sagen, ja, aber es gibt doch auch Nostradamus und so, und der hat doch auch schon... Ja, was? Also, was? Schauen Sie das mal an. Das ist nirgends Klartext. Aber in der Bibel ist das klar, das versteht ein Kind, was dieser Text aussagt. Und das ist so geschehen. Ja, also eindrücklich, 1882 bis 2012, diese weltweite Rückkehr der Juden aus aller Welt, ein Phänomen ohne Parallele in der Weltgeschichte. So, jetzt kommen wir zurück zur Ölbergrede. Damit haben wir die guten Voraussetzungen. Die Jünger fragen, was ist das Zeichen der Endzeit? Was ist das Zeichen, wenn du wiederkommst? Und bevor Jesus Christus auf die Endzeit eingeht, warnt er seine Jünger, seine jüdischen Jünger, und gibt eine Warnung für die ganze Zeit vom Anfang, nicht wahr? Als Jesus Christus kam, das war der Anfang. Darum spricht das Neue Testament in 1. Johannes 1,1, wenn es geht um das Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren, was von Anfang war. Was wir gesehen und gehört haben. Das war der Anfang. Und eben die Endzeit ist dann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber jetzt eine Warnung: vom Anfang bis zum Ende würde es Verführung geben durch falsche Messiasse, falsche Christusse. Das ist das Gleiche. Messias ist Hebräisch, Christus ist Griechisch. Matthäus 24,4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Passt auf, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen, also unter dem Titel Erlöser, und sagen, ich bin der Messias, und sie werden viele verführen. Hier habe ich eine Liste zusammengestellt mit über 50 falschen Messiasen, die vom 1. Jahrhundert an bis in unsere Zeit im Judentum aufgetreten sind und die zum Teil große Massen des Weltjudentums verführt hatten. Und jedes Mal hat sich das als ein totaler, schlimmer Betrug herausgestellt und hat auch zu Depression geführt im Volk. So tiefe Enttäuschung, ganz schlimm. Ich warte, diese Liste beginnt mit Theudas im Jahr 44, wenige Jahre nachdem Jesus Christus gekommen war. Und dann kommt der Messias aus Ägypten zwischen 52 und 58, der namenlose Prophet im Jahr 59. So geht das weiter. Durch all die Jahrhunderte hindurch bis ins 20. Jahrhundert. Sie sehen da noch Rabbi Menachem Mendel Schneerson von New York, 1902 bis 1994. Ist dann gestorben, 1994. Und jetzt, der hat etwa 300.000 Nachfolger. Und diesen Nachfolgern warten viele jetzt auf seine Auferstehung. Weil sie wissen ja aus der Bibel von Auferstehung und vom Messias. Aber sie sind wirklich verirrt. Der Messias ist schon längst gekommen und dann auferstanden. Jesus Christus ist am dritten Tag auferstanden und gesehen worden von Hunderten von Augenzeugen. Ja, hier sehen Sie den Menachem Mendel Schneerson. Das kann man heute noch in Israel sehen, solche Poster mit ihm drauf. Bracha, Vehat Flacha, Segen und Gelingen. Mashiach, Yechi Adonenu. Morenu, Verapenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, möge unser Herr und Lehrer, unser Rabbiner, König Messias leben, immer und ewiglich. Der Mann ist tot. Es war ein alter Mann. Schrecklich, nicht wahr? Aber Jesus Christus hat gewarnt vor falschen Messiasen. Und dann kommt die eigentliche Endzeitrede. Im nächsten Vers, Vers 6, steht: Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Und da sehen Sie, wie wichtig es ist, eine genaue Bibelübersetzung zu haben. In modernen Übersetzungen, da finden Sie im Text nicht, ihr werdet aber. Man denkt, das Wort aber ist ja nicht so wichtig für die flüssige, moderne Sprache, ja? Es ist ganz wichtig, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Dieses aber setzt jetzt, was folgt, ab von dieser Warnung, die für die ganze Zeit war, vom Anfang bis zum Ende. Und das ist das erste Zeichen der Endzeit. Kriege und Kriegsnachrichten. Nun, ich fasse ein bisschen zusammen. Wir haben gesehen, die Endzeit ist eine Periode von jetzt bereits 130 Jahren. Ja, also ich feiere jetzt 130 Jahre Endzeit, 1882 bis 2012. Aber die Zahl hat keine besondere Bedeutung. Das sind einfach 130 Jahre. Aber diese Zeit ist charakterisiert durch die weltweite Rückkehr der Juden, die sind jetzt schon 3 Millionen, und mit ihren Nachkommen im Land sind es jetzt schon etwa 6 Millionen im Land. Und jetzt sehen Sie, ganz am Ende der Endzeit wird Jesus Christus kommen. Und nun habe ich da mit diesen grünen Strichen angedeutet, all die Prophezeiungen aus der Bibel, die auf die Endzeit hinweisen und die sich schon erfüllt haben. Das ist fantastisch. Und jetzt schauen wir eben ein paar davon aus an in der Endzeitrede. Die Jünger baten um ein Zeichen für die Endzeit und noch ein Zeichen für die Wiederkunft Christi. Aber der Herr gab ihnen eine ganze Serie von mehr als 20 Zeichen. In Matthäus 24, 8 wird erklärt, nachdem einige Zeichen erwähnt worden waren, alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Nun verstehen Sie, diese Endzeitzeichen in der Ölbergrede, die sind sehr speziell. Die müssen Sie unterscheiden von diesen anderen mehr als 155 Prophezeiungen über Endzeit, die sich schon erfüllt haben. Denn die anderen, das sind mehr punktuelle Ereignisse, die vorausgesagt waren. Aber hier geht es um Zeichen, die sind wie Geburtswehen. Und Sie wissen, Geburtswehen kommen nicht einmal und dann ist das Baby da. Sondern Geburtswehen treten ein und sie sind zyklisch. Sie kehren wieder. In der Tendenz werden sie auch immer intensiver und schmerzhafter. Aber sie sind so deutlich, so klar, dass man weiß, jetzt ist man am Ende. Und jetzt kommt dann die Geburt. Man muss bereit sein. Da kann man nicht mehr schlafen. Sie sehen also, die Zeit vom ersten Kommen bis zum zweiten Kommen von Jesus Christus wird genannt in der Bibel das gegenwärtige Zeitalter. Epheser 1, Vers 19. Und diese gegenwärtige Zeit, in der wir leben, allerdings eben, wie wir noch sehen werden, am Ende davon, wird eigentlich stillschweigend verglichen mit der Zeit der Schwangerschaft von 9 Monaten. Nicht wahr? Am Ende der Schwangerschaft kommen die Wehen als sichere Zeichen, jetzt ist das Ende. Eben die Endzeit der Schwangerschaft da. Und diese mehr als 20 Zeichen in der Ölbergrede, die deuten an, jetzt ist dieses gegenwärtige Zeitalter am Ende. Jetzt haben wir das gut verstanden. Und wir haben gleich gesehen, Jesus Christus spricht über einige Wehen und die nennt er der Anfang der Wehen. Das sind also die allerersten Endzeitzeichen. Und wenn Sie nun den Bibeltext genau lesen, und man muss die Bibel immer genau lesen, dann finden Sie 5 Zeichen. Erstens Massenkriege. Das ist jetzt mein Wort, nicht wahr? Wir haben Krieg und Kriegsnachrichten. Massenkriege. Zweitens Revolutionen, drittens Hungersnöte, viertens Seuchen, fünftens Erdbeben. Und dann muss man wieder auf die kleinen Wörter achten. Jesus Christus sagt in Matthäus 24, danach, nach diesen 5 Zeichen des Anfangs, kommt eine furchtbare Christenverfolgung. Und diese Christenverfolgung wird gefolgt werden von einem Massenabfall vom Glauben. Also, so haben wir das schematisch ganz klar vor uns. Ja? 1, 2, 3, 4, 5. Danach 1, 2. Und jetzt haben wir schon gesehen, die Endzeit hat begonnen, 1882. Und jetzt werde ich Ihnen zeigen, diese 5 ersten Zeichen, die fallen genau in das Zeitfenster von 40 Jahren hinein, 1882 bis 1922. Und danach kommt diese schreckliche Christenverfolgung und der Massenabfall. Das geht also genau auf mit der Struktur der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ein Zeitfenster von 40 Jahren. Die Zahl wird nirgends in der Bibel so genannt, aber so hat sich's erfüllt, wie wir gleich sehen werden. Nun, lesen wir den Bibeltext, Matthäus 24, 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Passt auf, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Sie sehen, es geht um Massenkrieg. Das wäre nicht erfüllt, wenn Deutschland einen Krieg gemacht hätte gegen Frankreich. Einen schlimmen Krieg. Sondern hier geht es um Massenkrieg. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Und noch mehr, der Herr sagt, ihr werdet von Kriegen hören. Nun, wenn in der Nähe Krieg ist, dann hört man von Kriegen. Ja, in der Schweiz gab es Zeiten, da hörte man, in Deutschland ist Krieg, aber in der Schweiz nicht. Aber wenn man dann plötzlich hörte, oh, und jetzt sind Atombomben in Japan abgeworfen worden, dann merkte man da gar nichts. Das waren Kriegsgerüchte, Kriegsnachrichten vom Ende der Welt. Von der Schweiz aus gesehen, nicht wahr? Also diese Ausdrücke weisen darauf hin, es geht hier um geografisch weit ausgedehnte Kriege. Und zwar Massenkriege. Da konnte man sich fragen, ja, aber wie können Kriege Endzeitzeichen sein? Kriege gab es ja schon immer. Die ganze Weltgeschichte ist voller Kriege. Aber wenn Jesus Christus etwas sagt, das hat eine Bedeutung. Und es ist alles so knapp, so kurz, viel kürzer, als ich Vorträge halte. Er kann das so wenig Worte und jedes Wort ist ein Volltreffer. Also die Juden begannen zurückzukehren, 1882. Und da waren viele Verkündiger der Bibel und Bibellehrer, die haben schon längst gesagt, jetzt kommt die Endzeit. Und das jüdische Volk kehrt wieder zurück in ihr Land. Und jetzt geschieht das. Ich kann das Ihnen schriftlich beweisen von Büchern. Bevor die ersten Juden zurückkehrten, war das schon längst in Bibelkommentaren erklärt worden. In der Endzeit werden die Juden heimkehren aus aller Welt. Das steht so in der Bibel. Und plötzlich 1882 kam es. Und die aufmerksamen Bibelleser wussten, jetzt passiert's. Ja, da vergingen ein paar Jahre. Erste Welle bis 1903. Dann kam die zweite Welle 1904 bis 1914. Und dann brach der Erste Weltkrieg aus. Und Sie haben richtig gehört, nicht der 27. Weltkrieg. Das war der Erste Weltkrieg, weil das erste Mal ein Krieg war, der alle fünf Kontinente betraf. Das war ein neues Phänomen in der Weltgeschichte. Und er dauerte bis 1918 mit 17 Millionen Toten. Das war der schlimmste Krieg der ganzen Menschheitsgeschichte. Und dann sagte man sich, nie mehr soll ein solcher Krieg wiederkommen. Und man hat den Völkerbund gegründet für Frieden und Sicherheit. Ja, und dann ein paar Jahre später kam der Zweite Weltkrieg, noch schlimmer, mit 50 bis 70 Millionen Toten. Und verstehen Sie, warum aufmerksame Bibelleser dann wussten, ja, da ist wirklich die Endzeit. Das ist genau das, was hier steht. Die Aussagen müssen eben miteinander verknüpft werden. Also diese Massenkriege mussten in der Zeit kommen, wenn die Juden heimkehren. Und das war genau so. Hier sehen Sie die Karte des Ersten Weltkrieges. Was grau ist, war nicht beteiligt im Ersten Weltkrieg. Aber sonst die ganze Welt war betroffen. Und beim Zweiten Weltkrieg, sehen Sie, gibt es fast keine grauen Gebiete mehr. Da im Zentrum von Europa ist die Schweiz grau. Es ist furchtbar, aber das hat sich genauso erfüllt und das war ein schreckliches Weh für diese Welt. Jetzt sehen Sie, ich habe da eingezeichnet, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und Jesus Christus sagt, das ist der Anfang der Wehen, ja, wo diese fünf Zeichen beginnen. Aber er sagt, das ist noch nicht das Ende. Das Ende, das ist dann wirklich ganz der Abschluss, gerade bevor Jesus Christus wiederkommt. Aber wenn das zum ersten Mal kommt mit dem Massenkrieg, das ist noch nicht das Ende. Aber es ist schon Endzeit. Sie sehen, Prediger, die schon vor 100 Jahren gesagt haben, wir leben in der Endzeit, die waren absolut okay. Die hatten recht. Nur waren sie noch nicht am Ende der Endzeit, und das steht so in der Bibel. Ja, und jetzt schauen wir uns das noch weiter an. Jetzt haben wir gesehen in diesem Zeitfenster, 1882 bis 1922, der Erste Weltkrieg. Ja, und jetzt schauen wir den zweiten Punkt an, Revolutionen. Aber mal ganz ehrlich, wenn man liest in der Bibel, da kommen Revolutionen, denkt man, Revolution hat es doch schon immer gegeben. Wie kann das ein Endzeitzeichen sein? Ja, welche Revolution? Ja, wir haben in der Schule gehabt, die Französische Revolution, 1789 und weiter. Ja, the Glorious Revolution in England, weiter. Ja, und da gibt es noch viele andere, natürlich. Nun, Jesus Christus sagt, Lukas 21, 9, wenn ihr aber von Kriegen und Revolutionen, griechischer Katastasia, hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. Markus 13, 8, und es werden Hungersnöte und Unruhen, Terachai, sein. Dies sind die Anfänge der Geburtswehen. Ja, jetzt schauen wir uns das Zeitfenster an, 1882 bis 1922, da gab es erstens mal die Philippinische Revolution, 1896 bis 1898. Und dann folgte die Konstitutionelle Revolution im Iran. Die Russische Revolution 1905, als man den Zar stürzen wollte. Und dann kam die Jungtürkische Revolution im Osmanischen Reich 1908. Die Mexikanische Revolution ab 1910 war ganz schlimm, jahrelang. Und die Chinesische Revolution, die Xinhai-Revolution 1911, 1912. Und die hat ja wahrlich nicht einen kleinen Winkel der Welt betroffen. Und im Ersten Weltkrieg die Arabische Revolte 1916 bis 18 und in Russland, auch während des Ersten Weltkrieges, die Februarrevolution in Russland 1917. Das war die bürgerliche Revolution. Und dann ging Lenin aus der Schweiz mit der Deutschen Bahn durch Kriegsgebiet und dann nach St. Petersburg. Und er stachelte in den Straßen die bürgerliche Revolution an, um sie in die kommunistische Revolution umzuwandeln. Und so kam dann die Oktoberrevolution 1917, wodurch dann in der Folge der Kommunismus Russland und viele andere Länder in den Würgegriff bekam. Und dann die Novemberrevolution in Deutschland 1918, 19 und die Abschaffung der Monarchie, die Asternrevolution 1918 in Ungarn. Aber das sind jetzt erst 11 Revolutionen. Aber es ist so, in dieser ganzen Zeit finden Sie 70 Revolutionen und Aufstände. Das können Sie alles im Buch nachlesen mit den Quellenangaben. Sie finden das alles auf dem Internet. Das sind nicht versteckte Dinge. Das kann jeder wissen. 70 Revolutionen, Aufstände. Und übrigens, es sind ja Wehen, die gehen weiter, ja? 1882 bis 2012 habe ich ausgezählt, gibt es mehr als 334 Revolutionen und Aufstände. Ich finde überall die Quellen, Sie können das alles nachkontrollieren. Eben zu diesen 11 kommt natürlich alles weitere dazu, Libertäre Revolution in Spanien, der große arabische Aufstand, die Augustrevolution in Vietnam, Kuba und so weiter geht das weiter und weiter bis Punkt 36 habe ich hier aufgeführt als die Jasmin-Revolution in Tunesien 2010, 2011. Haben Sie den arabischen Frühling, der jetzt eine arabische Eiszeit geworden ist? Und die Revolution in Ägypten, die Revolution und Bürgerkrieg in Libyen, die Revolution in Jemen, die Revolution und Bürgerkrieg in Syrien. Und das geht weiter mit den Massenprotesten in Algerien, Bahrain, Irak, Oman, Iran, Djibouti und so weiter. Und Sie sehen, was jetzt geschieht, das gehört auch ins Endzeitszenario hinein. Aber für sich allein genommen wäre das nichts. Aber das muss man im ganzen Zusammenhang sehen. Dann ist das schon eindrücklich. Dritter Punkt, Hungersnöte. Aber auch da sind wir uns doch einig, Hungersnöte hat es schon immer gegeben. Wie kann das ein Endzeitzeichen sein? Aber da steht es in Matthäus. Und es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. In diesem Zeitfenster der ersten 40 Jahre haben wir all diese Hungersnöte. Das beginnt in China 1892, Hungersnot mit 1 Million Tote. Und dann in den weiteren Jahren nochmals eine neue Hungersnot mit 5 Millionen Toten. Und dann 1920, 1921 nochmals in China 1 Million mit 500.000 Tote in Nordchina. Und dann die Hungersnöte in Russland mit insgesamt 7 Millionen Toten. Dann Libanon, die schreckliche Hungersnot im Ersten Weltkrieg. Dann Indien mit dieser Hungersnot mit 100 Millionen Betroffenen bis zu 11 Millionen Toten. Und in Afrika diese schreckliche Hungersnot in Zentralkenia 1899, die 50-99% der Bevölkerung ausrottete. Ich habe da zusammengezählt, das sind mehr als 26 Millionen Tote. Nur in diesem Zeitfenster. Und Sie sehen, jetzt füge ich das ein, 8 Hungersnöte. Schwere Hungersnöte. Aber natürlich, das geht weiter. Das 20. Jahrhundert wurde genannt das Jahrhundert der Hungersnöte, wo Hunderte von Millionen chronischen Hunger gelitten haben. Die Weltbevölkerung stieg von 1,6 Milliarden 1900 auf 6,3 Milliarden im Jahr 2000. Das hat es natürlich noch nie gegeben. Es gäbe zwar genügend Nahrung, um alle zu ernähren und noch viel mehr dazu. Und trotzdem, durch Ungerechtigkeit und Diktaturen und so weiter, haben wir uns gewöhnt, dass 8 Millionen Menschen sterben, jedes Jahr, durch chronischen Hunger. Und heute Abend geht 1 Milliarde Menschen mit chronischem Hunger zu Bett. Das ist ein schreckliches Weh für diese Welt. Hungersnöte an verschiedenen Orten. Und Sie sehen, jedes Wort ist einfach ein Volltreffer und es ist ganz eindeutig, klar. Und dann, vierter Punkt, Seuchenepidemien. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein an verschiedenen Orten. Nun, hier sehen Sie, da gab es die russische Grippe von 1899 mit 1 Million Todesopfer. Dann kam die dritte Pestpandemie in der Geschichte mit 12 Millionen Toten, bis 1945. Und die sechste Choleraepidemie, man zählt die in der Geschichte durch, von 1899 bis 1923 mit fast 1 Million Toten, aber noch viel schlimmer, die russische Typhusepidemie, die spanische Grippe, gleich nach dem Ersten Weltkrieg, 1918 bis 1920, 50 bis 100 Millionen Tote. Das war eine der schlimmsten Seuchen der Weltgeschichte. Und gerade nach dem Ersten Weltkrieg, und das war nicht, weil die Leute eben wegen des Weltkrieges eben so geschwächt waren, denn die meisten Opfer waren eben gerade die Gesunden. Es war eine ganz seltsame Grippe, bei der eben das intakte Immunsystem überreagiert hat und sind die Leute gestorben. Die Schwachen konnten überleben bei dieser Grippe. Jetzt zeichne ich das hier auch ein. 5 schwere Seuchen in diesem Zeitfenster. Aber es geht weiter. Jetzt könnte ich aufzählen, das ganze 20. Jahrhundert bis heute. Der asiatischen Grippe 1956 mit 1 bis 4 Millionen Toten, dann die Hongkong-Grippe, die russische Grippe, der AIDS-Virus, Pockenkrankheit, die 300 Millionen bis 500 Millionen Todesopfer gefordert hat. Und die Tuberkulose im 20. Jahrhundert mit 100 Millionen Toten. Oder die Masern mit 200 Millionen Toten. Hepatitis B oder C. Da haben wir in der heutigen Zeit 500 Millionen Kranke. Und so könnten wir weiterfahren. Jetzt noch der fünfte Punkt, Erdbeben. Und es werden Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben sein. Achten Sie die Verknüpfung der Ereignisse. Die müssen alle gleich in der gleichen Periode präsent werden. Nun, die Juden kehrten zurück 1882 und 1883 geschah im Osmanischen Reich, und dazu gehörte ja das Land Palästina damals, Erdbeben mit 15.000 Toten. Und dann etwas später im Iran 18.000 Tote. Nochmals im Iran. Das ist übrigens 1885 11.000 Tote. Dann Japan 27.000 Tote. Indien 20.000 Tote. Und 1908. Entschuldigen Sie, ich spreche so schnell, damit wir durchkommen. Aber eigentlich müsste man hier ganz langsam sprechen. Es ist so schrecklich, was hier geschehen ist. 1908 in Messina, Sizilien und Kalabrien ein Erdbeben mit 72.000 bis 110.000 Tote. In Europa. Und dann Italien 1915 nochmals 30.000 Tote und gerade nach dem Ersten Weltkrieg China 1920 200.000 Tote. Die Bibel sagt große Erdbeben. Und Sie sehen, in diesem Zeitfenster haben wir 8 schwere Erdbeben. Jetzt könnten wir weiterfahren durch die ganze Geschichte hindurch bis heute im 20. Jahrhundert. Ich habe mal das zusammengerechnet. Da haben wir im 20. Jahrhundert mehr als 2,3 Millionen Tote in ca. 140 schweren Erdbeben. Und das Eigenartige ist, dass gerade die Leute, die kein Geld haben, um gut zu bauen, die leben besonders in dieser Welt in den erdbebengefährdeten Gebieten. Es ist ganz schlimm. Und Sie sehen, da endet das 20. Jahrhundert. Ich möchte noch speziell herausgreifen, China 1976, das war wahrscheinlich das schlimmste Erdbeben der Menschheitsgeschichte, mit 800.000 Toten. Und ich spreche nicht über die Verletzten. Aber dann im 21. Jahrhundert geht es weiter, Iran 2003, 41.000 Tote, Pakistan 2005, 90.000 Tote, haben die schon wieder vergessen. China 2008, 80.000 und dieses schreckliche Erdbeben von Haiti 2010. Aber das haben wir doch hoffentlich noch nicht vergessen. 316.000 Tote. Und jetzt kommen die Punkte 6, 7 und 8, die nehme ich zusammen. Christenverfolgung, Tod und Hass. Schauen Sie, wie genau die Bibel ist. Matthäus 24, 9, der nächste Vers. Dann werden sie euch, sagt Jesus Christus seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Nun, als Folge der kommunistischen Oktoberrevolution 1917 wurde die Sowjetunion gegründet 1922. Und ganz am Anfang der Geschichte dieses Staates wurde das Ziel aufgestellt, die Vernichtung des Christentums. Ein atheistischer Staat mit dem Ziel, die Vernichtung des Christentums. Und wenn Sie die weitere Geschichte anschauen, sind Millionen von Menschen abgeschlachtet worden. Wegen Christenverfolgung. Und einfach weil Leute, nicht mal wenn Leute echte Christen waren, sondern sogar wenn sie nur bekennende Christen waren. Das war schon ein Grund. Und viele Christen wurden in Arbeitslager gesperrt, in Gefängnisse. Es gab Massenerschießungen. Ich habe mal mit einer Frau aus Russland gesprochen, die hat mir erzählt, wie als Kind ihr Vater, sie war ein Kind und ihr Vater wurde von Stalin erschossen. Das ist nicht weit weg in der Geschichte. Wir können doch mit den Leuten, die es erlebt haben, sprechen. Sie wurden in psychiatrische Anstalten gesteckt, verspottet und verhöhnt. Und Kinder wurden benachteiligt in der Schule. Es war schwierig für Kinder christlicher Eltern. Und die konnten auch nicht, normalerweise auch nicht studieren. Der Weg wurde ihnen gerade abgeschnitten. Und jetzt sehen wir diese fünf Zeichen in diesem Zeitfenster. Und dann werden sie euch in Drangsal überliefern, also verfolgen, und euch töten, millionenfach. Man kann sagen, die größte Anzahl christlicher Märtyrer wurden im 20. Jahrhundert ermordet und nicht damals unter dem Römischen Reich. Vor allem durch die Kommunisten und die Islamisten. Gemäß Open Doors sind 100 Millionen Christen unter Druck in zahlreichen Ländern, vor allem in den islamischen Ländern heute, bedroht durch Misshandlung, Gefängnis, Tod und Unterdrückung. Nun, Punkt 9. Matthäus 24, 10, und dann werden viele abfallen. Also diese Verfolgung, und dann kommt der große Abfall. Und so war es genau in der Geschichte. Millionen von Menschen im Gebiet der Sowjetunion und des kommunistischen Osteuropas gaben den christlichen Glauben auf, weil die Kommunisten in der Sowjetunion und in Osteuropa die Menschen durch systematische Umerziehung zum Atheismus zwangen. Und ihnen erklärten, wer an Gott glaubt, ist ein Dummkopf. Nur die Evolutionslehre ist richtig. Ist alles durch Zufall entstanden. Und das sind wirklich Millionen von Menschen, die ein christliches Bekenntnis hatten, sind abgefallen. Und so sehen Sie, es hat sich genauso erfüllt, wie das hier vorausgesagt ist. In ganz wenigen knappen Sätzen. Punkt 10, denunzieren. Matthäus 24, 10. Und dann werden viele abfallen, haben wir schon gelesen. Jetzt geht's weiter. Und werden einander überliefern und einander hassen. Die Geheimdienste wie KGB, Securitate, Stasi und so weiter, die haben beschlossen, wir arbeiten mit der Bevölkerung zusammen. Und unsere Geheimdienste in der Schweiz, die machen das nicht mit uns zusammen. Die brauchen uns nicht. Aber dort wurde das so gemacht. Und das heißt, man hat systematisch bespitzelt und denunziert. Und so wusste man gar nicht mehr, ob dieser Nachbar, der immer so freundlich grüßt, wenn man zur Arbeit ging am Morgen, ob der nicht eventuell auch mit KGB zusammenarbeitet oder mit der Stasi. Man konnte niemandem mehr trauen, nur das über Jahrzehnte hinweg. Und noch mehr, Punkt 11, zwischenmenschliches Vertrauen zerstört. Matthäus 24, 10 sagt, und dann werden viele abfallen und werden einander überliefern und einander hassen. Die Glieder der kommunistischen Gesellschaft sollten einander hinterhältig verraten und überliefern. Dieses Vorgehen zerstörte das normale zwischenmenschliche Vertrauen über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und so entstand ein Klima des Hasses in der Gesellschaft. Und das ging noch weiter. 12, Verfolgung durch Familienangehörige. Denn in Markus 13, 12 wird gesagt, es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und die Kinder werden sich erheben, wieder die Eltern und sie zum Tode bringen. Und das Schrecklichste war, diese Geheimdienste, die haben nicht gestoppt vor der Familie und vor der Ehe. Die gingen bis ins Schlafzimmer der Eltern hinein mit der Bespitzelung. Bis in die Familie, ganz schrecklich. Ja, Sie sehen, es gibt bei der biblischen Prophetie schon ein bisschen mehr zu erzählen als beim Maya-Kalender. Ich habe gesprochen über diesen Massenabfall, erzwungen im Osten durch die Kommunisten. Aber interessant ist, dass die Bibel voraussagt, dass in der gleichen Epoche der Endzeit auch ein freiwilliger Massenabfall stattfinden würde. Und das ist genau geschehen im Westen. Und zwar besonders ausgelöst durch die Neomarxisten. Interessant. Die Altmarxisten dort drüben und die Neomarxisten da. Aber natürlich spielen verschiedene Einflüsse eine wichtige Rolle für diesen Massenabfall im Westen. Das hängt damit zusammen, im 20. Jahrhundert wird die Evolutionslehre von den Massen akzeptiert. Die liberale Theologie verwirft alle Grundlagen des Christentums. Und Millionen von Menschen haben den christlichen Glauben aufgegeben, ganz besonders im Zusammenhang mit der 68er-Bewegung und dem damals propagierten neuen Lebensstil. Das Abendland hat sich ganz massenhaft von der Bibel abgewendet, sodass die Bibel heute überhaupt nicht mehr relevant ist für die westliche Gesellschaft. Sie können das nachlesen in 2 Timotheus 3, 1 bis 5, 4, 2 bis 4, dann 2. Petrus 2 und 3, im Judasbrief und 2. Thessalonicher 2, Vers 3 spricht eben über diesen großen Abfall, der in der Endzeit stattfinden muss. Noch vor der Wiederkunft von Jesus Christus. Ja, aber jetzt gehe ich wieder zurück zur Endzeitrede. Es war nur eine Klammer. Damit wir auch noch wissen, wo wir da im Westen sind. Ja? Jetzt Punkt 13, falsche Propheten. Matthäus 24, 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und das Interessante ist, wir haben eine Falschprophetie-Bewegung gesehen im 20. Jahrhundert, seitdem die Juden begannen zurückzukehren. Wie das in der ganzen Kirchengeschichte von 2000 Jahren nie geschehen ist. Das begann ab 1906 in Amerika. Plötzlich traten ganz viele Leute auf, die hatten neue Prophetie. Und das Kennzeichen war damals nicht speziell das Zungenreden, dieses Lallen, unverständlich sogar für die, die reden, sondern Falschprophetie, wie in 2 Jahren wird Jesus Christus kommen. Oder noch diesen Winter. Das hat sich alles nicht erfüllt. Und die Bibel sagt, ein Prophet, der einmal eine Falschaussage macht, ist ein falscher Prophet. Aber diese Bewegung kam dann hinüber nach Europa. Und dann aber ab den 1960er Jahren, da brach die charismatische Bewegung aus. Und die war noch viel intensiver und auch wieder voll von Falschprophetie. Wurden Dinge massenhaft vorausgesagt, die sich nie erfüllt haben. Und dann ab 1985, ab den 1980er Jahren, kam die sogenannte dritte Welle mit Propheten, führende Propheten in dieser weltweiten Bewegung, die haben gesagt, im Jahr 2000 wird die größte Erweckung kommen. In Europa. Und da werden Menschen massenhaft geheilt werden. Man wird die Spitäler nicht mehr brauchen, weil die einfach durch Zeichen und Wunder geheilt werden. Und es wird eine große Erweckung geben, auch in Nordamerika. Und jetzt, 2012, können wir zurückschauen. Das waren alles falsche Propheten. Aber die konnten ihre Arbeit, die meisten, weiterführen. Und es kommt dazu, Millionen von Christen sagen heute, sie hätten Eindrücke, Visionen, Botschaften oder Zungenbotschaften. Und voll von Falschprophetie. Und das ist so schmerzhaft, weil wir alle betroffen sind. Niemand kann einfach mit dem Finger auf andere zeigen. Das ist ganz schmerzhaft. Das betrifft unser christliches Zeugnis. Aber Jesus Christus hat es vorausgesagt, viele falsche Propheten. Und dann, 14. Punkt, viele verführt. Nicht wahr? Das heißt, viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Es hätte ja sein können, viele falsche Propheten werden aufstehen und niemand hört auf sie. So frei nach Bertolt Brecht, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Aber es ist leider so, dass etwa 600 Millionen Menschen heute sagen, dass sie auf solche neuen Propheten hören. Und die gehen an solche Anlässe. Und viele springen von einem Anlass zum anderen. Das ist so schmerzhaft, weil wir sind ganz direkt betroffen durch diese Dinge. Das macht uns weh. Und 15. Punkt, falsche Messias. Das ist nochmals was anderes. Matthäus 24, denn es werden falsche Messias und falsche Propheten aufstehen. Aber eben auch falsche Messias. Und ich habe hier einige zusammengestellt, Oskar Ernst Bernhard, alias Abdruschin, der sagte, er sei der wahre Christus. Oder Jiddu Krishnamurti, der wurde schon ab 1910 bezeichnet als der wiedergekommene Messias. Und George Baker, genannt Father Divine, der hat sich betrachtet als zweite Inkarnation Gottes. Also Menschwerdung Gottes. Und dann kam Maharishi Mahesh Yogi. Durch die Beatles wurden die Türen in Europa und Amerika geöffnet. Und er hat Millionen von Menschen als Heilsbringer verführt. Und dann Sun Myung Moon, der jetzt gerade vor kurzem gestorben ist. Diese schreckliche Moon-Sekte mit Millionen von Anhängern ins Leben gerufen hat. Und der betrachtet sich als Sohn Gottes und als Messias. Und dann Bhagwan, Guru Maharaji, die etwas älter sind, die wissen das noch genau, die ganze Geschichte da. Und David Koresh, Swami Omkarananda, der sich als allgegenwärtiger Gott, Swami Omkarananda, bezeichnet hat. Oder Jim Jones, mit diesem Massenmord bzw. Massenselbstmord von 900 Anhängern im Dschungel von Guyana 1978. Dann kann man erwähnen Marshall Applewhite und Charles Manson und eben Rabbi Menachem Mendel Schneerson passt natürlich auch da hinein. Aber das ist nur einer unter vielen. Punkt 16, Zeichen und Wunder. Der Herr Jesus sagt hier, in denen es werden falsche Messias und falsche Propheten aufstehen, haben wir gesehen. Und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und hier wird gesagt, die werden wirklich Zeichen und Wunder tun. Große. Und im 20. Jahrhundert haben wir riesige, spektakuläre Heilungsveranstaltungen gesehen. Nicht so, dass die Spitäler nicht mehr nötig waren. Aber es war riesig und spektakulär. Und dann das Umfallen nach hinten, der Toronto-Segen, der weltweit etwa 50.000 Kirchen erreicht hat. Und Millionen von Christen reden in Zungen. Aber nicht so wie in der Bibel, wo sie Fremdsprachen wirklich beherrscht haben, ohne sie zu lernen. Durch den Geist Gottes eingegeben. Die lallen und wissen nicht, was es heißt. Und das Ganze ist verbunden mit ganz vielen falschen Irrlehren. Wie man müsse, bevor man eine Stadt evangelisiert, muss man die Dämonen binden und die einnehmen. Aber wenn wir schauen, wenn der Apostel Paulus nach Europa gekommen ist, nach Philippi, das war die erste Stadt, da hat er nicht einen Umzug um die Stadt gemacht und Dämonen gebunden. Er ist einfach an den Fluss runtergegangen und hat zu den Frauen, die dort waren, hat er gesprochen und dann hat der Herr das Herz der Lydia aufgetan und auch andere sind zum Glauben gekommen. Ganz normal. Aber eben, große Zeichen und Wunder. 17. Punkt, Sturmfluten, Tsunamis. Lukas 21, 25, auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Sturmfluten. Denken wir nochmals an diesen schrecklichen Tsunami von 2004 um Weihnachten. Indien, Sri Lanka, Malediven, Indonesien und Thailand waren betroffen mit etwa 230.000 Toten. Und man hat so viel Mitgefühl gezeigt und gespendet. Und man dachte, so etwas kommt nicht so schnell wieder. Und dann kam USA 2005, diese Sturmfluten durch den Hurricane Katrina. Ganz New Orleans, oder praktisch ganz New Orleans, wurde überflutet. 81 Milliarden Dollar Schaden. Das war eines der größten Schadenereignisse der US-Geschichte. Und gleich nachher kam diese schreckliche Rita über Texas, 6 Meter hohe Sturmfluten, und man konnte lesen in Massenmedien, Millionen von Menschen in Angst und Panik auf der Flucht, und dann kam diese furchtbare Wilma über Mexiko, Kuba, Florida, das war der stärkste Sturm im Atlantik, der je gemessen worden ist. Und die Menschen haben Angst, genau wie es hier steht, das steht in ihrer Bibel. Aber es gibt noch viel mehr, das können Sie im Buch nachlesen. Jetzt müssen wir langsam zum Schluss kommen. 18. Punkt, 18a, Terrorismus. In Lukas 21, 11 steht, es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten und Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse wird es geben. Was heißt das, Schrecknisse? Wenn so ein Ausdruck schwierig ist, dann muss man im Griechischen nachschauen, da steht Phobetra. Und Phobetra bedeutet im Wörterbuch schreckliche Ereignisse oder auch Schreckmittel. Also etwas, das Schrecken verbreitet. Übrigens, Terror heißt ja einfach lateinisch Schrecken. Terror ist das Mittel, um Schrecken zu verbreiten. Der Terrorismus ist die systematische Verbreitung von Schrecken durch Schreckmittel. Nun, es ist so, der internationale Terrorismus ist ein Kind des 20. Jahrhunderts. Und da ist nebst dem linken Terrorismus auch der islamische Terrorismus zu nennen, der 4 Phasen gekannt hat. 1920, 48, 67 und 2001. Und in jeder Phase wurde er schlimmer. Darum in der 4. Phase, da war der Angriff auf die Türme in New York am 11. September. Das ist schmerzhaft. Es ist ein Krieg gegen den Terrorismus losgegangen. Der hört nicht mehr auf und der Terrorismus auch nicht. Niemand kann das bändigen. Aber 18b, Schreckensereignisse. Eben der Phobetra heißt ja nicht nur Schreckmittel, sondern auch Schreckensereignisse. Nun, wir haben viele Schreckensereignisse gehört. Wir haben gelesen von Hungersnöten, Tsunamis und Erdbeben. Aber nebst diesen ausdrücklich genannten ist hier unter Schreckensereignis natürlich alles drin, was Überschwemmungen anbetrifft. Hitzekatastrophen, Waldbrände, Hochwasser, Ölpestkatastrophen, Vulkanausbrüche, Atomreaktorunglücke. Und jetzt hier eine Grafik der UNO. Die wollen ja nicht die Bibel belegen. Aber schauen Sie mal, von 1900 an wird hier gezeigt, bis 2000, wie die Schreckensereignisse, die Katastrophen, wie die zugenommen haben, das ist eine ganz steile, exponentielle Kurve. Sehen Sie das? Das ist fast nicht zu glauben. 19. Punkt, Gesetzlosigkeit, moralischer Zerfall. Matthäus 24, 12 sagt, und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, wird die Liebe der vielen erkalten. Anomia bedeutet Verachtung von Recht, verbindlichem Maßstab und Ordnung. Nun, die 68er-Bewegung hat gefordert, dass alle Moralvorstellungen über Sexualität über Bord geworfen werden. Dass praktisch alles erlaubt sei. Also auch Konkubinat, das war ja bis dahin in der Schweiz verboten. Unverheiratet zusammenleben, denn die Bibel nennt das effektiv Hurerei. Und Partnerwechsel wurde als etwas Normales hingestellt und Ehebruch, Homosexualität, die Pornografie wurde ein Milliardenmarkt und heute durch das Internet ist das alles noch viel schlimmer geworden. und in dem Zusammenhang steigende Gewaltbereitschaft. Und die 68er forderten das Recht der Frau auf Abtreibung. Und zwar die Gottlosigkeit und der Okkultismus und der Drogenmissbrauch seit den 60er Jahren ganz schrecklich zugenommen. Nach der UNO werden jährlich weltweit heute 40 Millionen Babys abgetrieben. Getötet im Mutterleib. Das heißt also, seit der Liberalisierung in den USA 1973, danach kam es in Frankreich und Italien und dann ging es immer weiter, bis heute sind mehr als 1 Milliarde Babys im Mutterleib getötet worden. Das ist die größte, mit Abstand allergrößte Massentötung von Menschen in der ganzen Weltgeschichte. Und noch heute, die Leute kämpfen und sagen, was soll das, wenn Ärzte oder Krankenschwestern sich weigern wollen, an einer Abtreibung beteiligt zu sein? Es geht doch nicht. Die Frau hat ein Recht, sich selber zu entscheiden. Man muss doch diesen Entscheid respektieren. Aber den Entscheid des Arztes, dass er ein Gewissensproblem hat, den respektiert man hier in der Schweiz nicht. Es ist ein Problem, wenn jemand Frauenarzt werden will. Das geht fast nicht mehr in der Schweiz. Er muss abtreiben. Oder wenn eine Frau Hebamme werden will im Spital, es geht praktisch nicht. Dann wird man behindert in der Ausbildung. Das Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. Und die Folge ist, Punkt 20, Erkalten der Liebe. Wird die Liebe der vielen erkalten. All diese Dinge, die ich da erwähnt habe und alles, was noch damit zusammenhängt, das hat in uns allen ganz viel kaputt gemacht. Auch unsere Empfindungen kaputt gemacht. Wenn die alten Römer, die ja auch abgetrieben haben, wenn die wüssten, was das moderne Europa macht, die können sich auch nicht mehr fassen. Weil die noch mehr natürlich Gefühle hatten. Also das hat in uns Dinge kaputt gemacht. Und viele Menschen, die gemeint haben, ja, dieser neue Lebensstil, das bringt mir ein erfülltes Leben. Und die sind zerbrochen an diesen Dingen. Sind vereinsamt. Und haben Zuflucht in Alkohol gesucht und in Drogen. Das ist ganz schrecklich. Und wer geht jetzt diesen Menschen nach? Und hilft ihnen heraus? Und der letzte Punkt, 21, das Evangelium erreicht alle Nationen. Matthäus 24, 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Die Bibel war im Jahr 1800 übersetzt in 70 Sprachen. 1830 gab es bereits Übersetzungen in 157 Sprachen. Und heute, 2012, Bibel und Bibelteile in mehr als 2500 Sprachen. Global Recordings Network hat jetzt biblische Botschaften auf CD in fast 6000 Sprachen und Dialekten. Und durchs Radio und durchs Internet werden heute auch Länder, die offiziell vollkommen verschlossen sind für die frohe Botschaft von Jesus Christus, werden heute erreicht. In Thailand zum Beispiel, Thai heißt ja frei, dort kann man ganz frei evangelisieren unter den Buddhisten. Der König lässt das zu. Er ist in Lausanne aufgewachsen, hat eine interessante Beziehung zu unserer Kultur. Man ist ganz frei. Im Vorhof eines Buddhistentempels hat meine Frau und ich, ein Marktverkäufer oder Verkäuferin, Traktate gegeben mit dem Titel «Wie kann man dem Karma entfliehen?» Das kann man frei verteilen. Wird man nicht verfolgt. Aber in den Nachbarländern Myanmar und Vietnam und Malaysia. In Malaysia war ich im Frühjahr, da wusste ich, wenn man Malaysen das Evangelium sagt, das ist ein Verbrechen. Den Chinesen darf man es, aber den Malaien nicht. Aber die können auch erreicht werden heute. Aber erst im 20. Jahrhundert sind alle Nationen der Welt erreicht worden. Aber nicht alle Stämme. Jesus Christus sagt, alle Nationen, das Wort Ethnos, Nation, bedeutet die größte soziale Einheit. Laos ist kleiner. Es gibt Nationen, die bestehen aus vielen Völkern. Indien, Russland. Und Jesus Christus sagt nicht allen Laoi, sondern allen Ethnoi. Und das ist heute so. Aber erst heute, in der Zeit, als die Juden zurückkehrten, jetzt sind alle erreicht. Lesen wir nochmals. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Bin ich gesagt, aber das Ende ist nicht so gleich. Und dann wird das Ende kommen. Wir können nichts rechnen. Es sind nur Sekten, die rechnen. Man kann nichts rechnen in der Bibel. Aber die Zeichen der Zeit können wir erkennen. Und das waren jetzt so etwas mehr als 20 Zeichen aus diesen über 175. Drei Schlussfolgerungen. Erstens, wir leben in der Endzeit. Jesus Christus kommt bald als Richter der Welt. Sind Sie bereit, ihm zu begegnen? Und zweitens, die Bibel ist Gottes Wort an uns. Diese Prophetie, Hunderten von erfüllten Prophezeiungen, das gibt es nur in der Bibel. 300 auf das erste Kommen von Jesus Christus, 200 im Buch Daniel über Weltgeschichte, 175 über Endzeit heute, das sind jetzt schon zusammen über fast 700 Prophezeiungen. Die Bibel erweist sich so als Gottes Wort an uns, ist glaubwürdig und es lohnt sich, die Bibel regelmäßig zu lesen, um Gottes Botschaft für uns persönlich zu erfahren. Zum Beispiel am Morgen mit einem Abschnitt am Morgen. Und diese Bibel sagt, ich muss zu Gott zurückkehren und mich mit ihm versöhnen lassen. Denn wir alle haben Gottes Gebote gebrochen und wir können vor Gott nicht bestehen. Und wenn wir sagen, aber ich war doch besser als mein Nachbar, das wird Gott nicht beeindrucken. Er vergleicht uns nicht mit unserem Nachbar, sondern sein Wort ist die Forderung. Und wir haben Gottes Gebote gebrochen. Aber die Bibel sagt, heute, noch bevor der Richter kommt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn wir unsere persönliche Schuld im Gebet Gott bekennen und ihm danken, dass Jesus Christus gekommen ist vor 2000 Jahren, um für unsere Sünden zu sterben. Und wenn wir das ganz für uns in Anspruch nehmen, dann wird uns Gott die ganze Schuld des Lebens löschen. Und dann muss man keine Angst haben vor Gott. Sondern man kann wissen, wenn ich einmal vor dem Richter stehe, dann stehe ich vor Jesus Christus und das ist mein Erlöser. Er ist ja für mich gestorben am Kreuz. Dann ist der Gedanke der Begegnung mit Gott in der Zukunft oder wenn wir heute sterben würden, ist dann kein Schreckensgedanke mehr. Und das wünsche ich jedem. Man muss zu dem Punkt kommen, zu sehen, Jesus Christus starb für mich am Kreuz. Und 1. Johannes 1 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott hat es versprochen in seinem Wort, er vergibt uns und sein Wort ist zuverlässig. Und das wünsche ich jedem, der hier ist. Vielen Dank fürs Zuhören.